Das furchtbare Ende eines Kita-Ausflugs in Aschaffenburg. Der Killer, ein Afghane, 28, und er soll die Kinder schon länger im Visier gehabt haben. Wie die Zeitung Mein Echo berichtet, verfolgte der Mann die Kita-Gruppe im Schöntalpark. Er hatte sich in ihrer Nähe aufgehalten und auf einer Bank gesessen. Die Erzieherinnen hätten ein ungutes Gefühl bekommen und seien mit Kindern schließlich gegangen. Doch der Afghane lief ihnen nach. Gegen 11.45 Uhr, gerade als sie den Park in Aschaffenburg verlassen wollten, holte er die Gruppe ein. Er stellte sich vor den Wagen, in dem die 5 Kinder im Alter zwischen 1 und 3 Jahren saßen. Dann stach er zu. Während eine Erzieherin mit 59 Jahren versuchte, den Täter von den Kindern wegzuziehen, war er wie im Blutrausch. Mit seinem Küchenmesser tötete er einen Jungen, 2, und einen Passanten, 41, der eingeschritten war und ihn aufhalten wollte. Die Kita-Erzieherin, die unter anderem einen gebrochenen Arm haben soll, kam in eine Klinik. Ebenso ein Mädchen und ein weiterer Mann, 72, der zu Hilfe geeilt war. Das Mädchen hat aktuell, liegt immer noch im Krankenhaus und hat 3 Stiche hier im Halsbereich. Beide sollen schwere Stichverletzungen haben, sind aber außer Lebensgefahr. Der Täter wurde festgenommen. Die Kita-Mitarbeiterinnen, Eltern und Kinder werden inzwischen psychologisch betreut. Die Einrichtung bleibt mindestens bis zum Ende der Woche geschlossen. Ja, das ist eines der traurigsten und unschönsten Podcasts, den ich heute starten muss. Mein Name ist Philipp Hopf. Das ist ein weiterer Podcast von Hoss und Hopf. Mit dabei ist Chiara Chossainpour. Wir sprechen heute über den Anschlag, das Messerattentat, die furchtbare Ereignis, das sich in Aschaffenburg ergeben hat. Eines von vielen, vielen Ereignissen. Kian, ich schätze mal auch, wenn du in Dubai lebst, weit, weit weg von Deutschland, ist das wahrscheinlich sehr präsent auch bei dir angekommen.
Ja, absolut. Philipp, ich grüße dich und auch alle Podcast-Zuhörer wieder einmal. Und das fühlt sich gar nicht mehr danach an, als wäre das lange Zeit dazwischen vergangen, sondern wieder einmal nach sehr, sehr kurzer Zeit einfach ein Terroranschlag oder wie auch immer man das bezeichnen will, bei dem einfach mal wieder Leute umgekommen sind. Dieses Mal einfach mal Kinder, ein 2-jähriges Kind, eine Kindergartengruppe, die angegriffen wurde. Und ich finde, es zeichnet sich hier ein ganz klares Muster ab, weswegen man da auch vorsichtig sein sollte mit dem Begriff Terroranschlag, weil das keine Terrorgruppe war, die das gemacht hat, sondern man, wie ich gerade schon gesagt habe, hier offensichtlich ein Muster erkennen kann, was hier gerade in Deutschland passiert und warum das hier gerade passiert. Und das, was mich am meisten aber an der Situation gestört hat, Philipp, natürlich gehen alle Politiker wieder mit den gleichen Worten, gefühlt unauthentisch, dasselbe Gebrassel wie damals bei Mannheim, ja, mein Beileid, wir müssen was ändern, du bist doch im Bundestag, du kannst doch was ändern und du bist auch nicht seit gestern im Bundestag, Da gibt es so vieles, was da falsch gelaufen ist und so vieles, was man daran kritisieren kann, aber ich will da gar nicht zu sauer reagieren, lass uns da ganz neutral drüber gehen. Du hast jetzt einmal vorgelesen, was passiert ist, was die einzelnen Parteien machen wollen, was sie ändern wollen und auch vielleicht mal diese Gesamtsituation so ein bisschen ganz neutral, ganz nüchtern. Ist man sich einig, was der Grund dafür ist? Gibt es immer noch Leute, die das irgendwie anders sehen und sagen, das ist alles Populismus oder keine Ahnung, das wird alles missbraucht? Lass uns das mal ganz, ganz neutral anschauen.
Ja, ich denke, das ist ganz wichtig in Anbetracht dessen, dass wir in wenigen Wochen Wahlen haben in Deutschland am 23. Februar. Und ich glaube, die Reaktionen, die wir jetzt gerade sehen, beispielsweise von einem Friedrich Merz, das werden wir nachher auch durchgehen, aber auch die anderen Kanzlerkandidaten, was sie denn verändern wollen, was sie jetzt machen wollen, die Authentizität dieser Aussagen muss immer auch im Verhältnis gesetzt werden zur aktuellen Zeit. Denn wir hatten schon viele solche Anschläge und es ist nicht das erste Mal, dass Kinder dabei umkommen. Es wird wahrscheinlich auch nicht das letzte Mal sein. Dieser Anschlag wird auch nicht der letzte sein, völlig egal, was man jetzt auch umsetzen will, denn auch wenn man jetzt plötzlich meint, jetzt ist genug, jetzt, aber jetzt ist genug, nach dem 150. Attentat, dann liegt das meiner persönlichen Meinung daran, dass dieses Datum jetzt gerade zur Unzeit kommt für die Parteien, die an die Macht kommen wollen, für die meisten, die dafür verantwortlich gemacht werden und wie ich meine auch dafür verantwortlich gemacht werden können, für das, was passiert ist, weil diese Zustände, in denen wir jetzt leben, eben durch Entscheidungen der Politik überhaupt erst hervorgebracht wurden und damit möglich gemacht wurden. Und das wollen wir heute mal durchgehen. Ich habe jetzt mal unterschiedliche Stimmen, die Politik eingefangen hat. Wir gehen die mal durch. Ihr reflektiert mal selber. Das ist vielleicht unsere Bitte an euch heute. Wie nehmt ihr das Ganze auf? Für wie authentisch haltet ihr das? Nehmt ihr das ernst? Und jeder soll das ganz offen sagen. Ja, man kann ja auch der Meinung sein, jetzt glauben sie, also jetzt wollen sie wirklich was ändern. Und das meinen die auch wirklich. Diese Meinung ist, kann ja durchaus sein. Wir wollen es mal durchgehen und starten hier mal als erstes mit einem Bericht der Bild-Zeitung. Die hat die Zitate, die Kommentare unterschiedlichster Würdenträger in Deutschland zusammengetragen. Das sagen Politiker zum Messerangriff in Aschaffenburg. Scholz spricht von Terrortat. Zitat: Ich bin es leid, wenn sich alle paar Wochen solche Gewalttaten bei uns zutragen. Von Tätern, die eigentlich zu uns gekommen sind, um hier Schutz zu finden. Das ist falsch verstandene Toleranz, völlig unangebracht. Die Behörden müssen mit Hochdruck aufklären, warum der Attentäter überhaupt noch in Deutschland war. Aus den gewonnenen Erkenntnissen müssen sofort Konsequenzen folgen. Es reicht nicht zu reden. In einer X-Mitteilung sprach Scholz von einer unfassbaren Terrortat. Laut Bayerns Innenminister Joachim Herrmann, der ist von der CSU, gibt es allerdings keine Hinweise auf eine radikal-islamistische Gesinnung. Eine Durchsuchung seiner Unterkunft im Asylheim habe lediglich Medikamente zutage geführt, die im Zusammenhang mit seiner psychischen Erkrankung stehen. Ich meine, Kian, bevor ich dich hier reden lasse, nur einen Satz. Wir kennen das. Entweder der Mann ist psychisch krank oder oder traumatisiert. Ja. Also es ist immer psychisch krank, um damit auch einen anderen Hintergrund, um das quasi nicht zu rechtfertigen oder um nicht sagen zu müssen, ja, wir haben sehr, sehr viele Menschen in diesem Land, die wir reingelassen haben, die dürften niemals auch nur einen Fuß auf deutschen Boden setzen, aber wir haben es zugelassen. Im Gegenteil, wir haben die Anreize noch so groß gemacht, dass die ganze Welt zu uns kommen möchte. Und dann muss man das vielleicht rechtfertigen, um immer zu sagen, ja, der ist psychisch krank. Alle sind psychisch krank. Ja. Jeder, der irgendwie durchdreht oder bewusst das vielleicht auch macht, wo es gar nicht eine psychische Erkrankung ist, sondern der einfach nur den Menschen hier schaden möchte, der ist psychisch krank. Und das ist auch so ein Muster in der Kommunikation, die ich immer wieder sehe.
Genau, es ist ein Muster, das man sieht, und es ist auch irgendwie einfach ein lächerliches Argument, weil nicht jeder, der psychisch krank ist, ein zweijähriges Kind mit einem Küchenmesser umbringt. Also das ist ja eine Beleidigung eigentlich an die Leute, die wirklich psychisch krank sind und mit sich selber zu kämpfen haben und Psychosen haben, weil die töten keine Kleinkinder und die fahren auch nicht mit einem Auto auf einen Weihnachtsmarkt oder machen sonst was, sondern es ist dieses Label, was dann einem so als gut Mensch, der man ist in Deutschland und moralisch immer drüber sagt, okay, ich muss dem halt helfen, weil der ist krank und der ist nicht irgendwie böse oder so. Das, so nehme ich das zumindest auf. Aber bevor wir jetzt hier noch tiefer reingehen, um mal Kontext zu dem Ganzen hinzuzufügen. Also wir haben hier einen 28-jährigen Afghan, um da mal nochmal Kontext hinzufügen. Der Typ ist über ein EU-Nachbarland nach Deutschland gekommen, Bulgarien, hat und ist in Deutschland dreimal, ja, nicht einmal, nicht zweimal, dreimal auffällig geworden wegen Gewalttaten, war mehrfach in psychiatrischen Einrichtungen, und wurde nicht abgeschoben.
Welcome to Germany.
Seine Aufforderung nach Abreise, also Ausreise in wieder, da gibt es ja ein Verfahren von wegen da, wo der Asylant als erstes angekommen ist, das Land muss dann innerhalb der EU die Verantwortung übernehmen, was dann in diesem Fall Bulgarien wäre, ging auch nicht durch. Also auch da ist er nicht zurückgegangen, sondern er ist halt einfach nur über Bulgarien nach Deutschland. Das, was ja eigentlich nicht passieren soll, weil sollen ja nicht die ganzen Nachbarländer dann die Verantwortung abgeben. Und dann irgendwelche EU-Zuschüsse für eben diese Asylprogramme kriegen, sondern der ist dann nach Deutschland, ist gewalttätig geworden, ist auffällig gewesen, psychisch erkrankt, anscheinend auch noch sogar in Einrichtungen eingewiesen gewesen und nicht abgeschoben.
Ja, Kian, ich habe
Philipp, ich will da noch eine Sache sagen und das ist der Zustand und den muss man so jetzt erfassen. Du hast nicht nur diese Person, sondern du hast sehr viele Personen wie diese, die nicht in ihrem Land verfolgt werden, die über Nachbarländer reinkommen, bewusst nach Deutschland, weil hier die Incentives einfach da sind, weil du einfach in einem Land bist, in dem du vielleicht noch Zuschüsse finanziell kriegst, wenn du dreimal gewalttätig auffällst und sogar in psychiatrischen Einrichtungen bist, nicht zurück nach Hause geschickt wirst, weil die Systeme nicht funktionieren und du dann theoretisch so etwas eben ausführen kannst. Das ist das eigentliche Problem. Das Problem ist nicht, so wie das versucht wird darzustellen teilweise, das ist nur einer, der krank war und es ist passiert halt jetzt alle 4 Wochen gefühlt, weil da sind halt ein paar Leute, die krank sind und das ist alles nur unglücklicher Zufall, sondern es ist ein klares Muster. Es ist halt aus einer Situation passiert, dass man gesagt hat, wir machen die Tore auf, wir lassen jeden rein, wir gucken gar nicht, wer reinkommt und so richtig rauskicken können wir sie auch nicht, weil die Gesetzlage das dann doch wieder nicht erlaubt und unsere Grenzen schließen und überprüfen, wer reinkommt, können wir auch nicht richtig, weil auch das erlauben unsere Gesetze nicht. Und das hat man halt jetzt einfach so vor sich hinschleifen lassen und jetzt kriegt man halt die Resultate nach für nach und nach und nach. Und da bin ich halt ganz, ganz klar der Meinung, das ist einfach nur meine Meinung, dass die Leute, die in der Regierung sitzen, die teilweise auch Innenminister für Sicherheit sind und für so etwas verantwortlich sind, dass man sich ja aktiv, die sitzen, ihr müsst euch das vorstellen, die gehen ja morgens zur Arbeit, gehen abends nach Hause und innere Sicherheit, dass nicht einfach kleine Kinder abgestochen werden, ist eigentlich das Wichtigste, um das sich diese Leute kümmern müssen, die dafür verantwortlich sind, für innere Sicherheit. Und dann kommen alle anderen Dinge. Natürlich ist so etwas, das kannst du ja nicht vorhersehen, du kannst ja nicht dem Typen in den Kopf schauen oder den irgendwie überwachen. Aber wenn jemand gewalttätig wird, von woanders herkommt, du siehst ein klares Muster, dann kannst du dich als Person darum bemühen, dass selbst wenn es die Gesetzgebung aktuell nicht hergibt, dass es dann eine neue Gesetzgebung gibt oder eine neue Vorschläge, neue Entwürfe, dass du das pushst, dass du sagst, das ist eine Priorität, dass du in die Medien gehst, sagst, hey, wir müssen etwas tun, die Situation mit diesen Menschen nimmt Überhand, wir müssen uns darum kümmern, dass wir schauen, wer nach Deutschland kommt. Du kannst aktiv in deiner Position, in deiner Rolle, wenn es so ein Problem gibt, die Mittel, die dir zur Verfügung stehen, nutzen, um dieses Problem an den relevanten Stellen zu pushen. Oder du kannst es einfach auch gar nicht machen oder vielleicht einfach nur drüber reden und dich stattdessen beispielsweise um die Bekämpfung von Desinformation auf Online-Plattformen oder der ganz, ganz gefährlichen neuen Rechte, wo alle jetzt plötzlich rechts sind, kümmern. Das ist eine aktive Entscheidung. Und weil das eine aktive Entscheidung ist und weil wir sehen, was diese Personen, die in diesen Rollen eben die Verantwortung haben, beispielsweise, und das habe ich jetzt so gesagt, Innenministerin Nancy Faeser, die sich ja, die theoretisch beispielsweise Handlungsmöglichkeiten, sie könnte sagen, hey, die Grenzkontrollen, die müssen an deutschen Binnengrenzen von mir direkt angeordnet werden, das ist ein Notfallzustand. Oder Sicherheitsabgleiche durchführen oder neue Gesetzentwürfe selber einbringen und sagen, das ist eine Priorität. Wenn all das nicht passiert, aber man sich dann hinsetzt und nach jedem neuen Terroranschlag einfach nur sagt, mein Beileid, ja, wir müssen das untersuchen und wir dürfen jetzt nicht in Rechtspopulismus verfallen, dann ist man nicht nur mitverantwortlich, dass jetzt ein 2-jähriges Kind gestorben ist, sondern man hat die Bürger und das Land verraten und hat den Eid, den man geschworen hat, nicht eingehalten, jeglichen Schaden von den Bürgern dieses Landes abzuweisen. Das ist meine Meinung.
Ja, also den halten die, also nichts ist ihnen ferner, als sich an ihren Eid zu halten. Ich denke, dieser Eid ist etwas, womit sie sich den Arsch abwischen auf der Toilette. Und zwar täglich. Und das möchte ich so sagen und das ist meine Meinung. Dieser Eid, die wissen nicht mal, was das ist. Im Gegenteil, sie haben den Eid innerlich wahrscheinlich die schwören auch einen Eid, und zwar größtmöglichen Schaden dem deutschen Volk zuzufügen. Denn das tun sie wirklich. Wir sehen, was sie nicht tun, wir sehen, was sie tun. Was sie definitiv nicht tun, ist Schaden vom deutschen Volk abzuwenden. Und was sie ganz aktiv betreiben, aktiv arbeiten, und zwar mit ganzer Kraft, ist möglichst viel Schaden am deutschen Volk hervorzurufen. Und deswegen bin ich auch, ich meine, mal an die ganzen Eltern, ihr werdet euch da bestimmt sicher auch anders gefühlt haben. Deswegen ist es auch gut, dass wir das jetzt heute erst aufnehmen, weil es mir, also gestern und vorgestern, ich weiß nicht warum, es ist schon so oft, sind schon so oft Kinder umgekommen in diesem Land durch solche Dinge. So oft Frauen geschändet wurden auf furchtbarste von 6, 7, 8, 9, 10, ja, in den allermeisten Fällen Migranten. Es ist nun mal so, kommt klar damit. ich weiß nicht, warum es mich diesmal so mitgenommen hat. Vielleicht eben, weil ich selber Vater geworden bin und mir gedacht habe, wie furchtbar muss das sein für die Eltern dieses Kindes. Die geben dieses Kind ab in der Kita bei den Erzieherinnen und sie können es abholen im Leichenschauhaus. Durchlöchert von Messern. Ja, so ein kleiner Kinderkörper mit einem großen Küchenmesser geschlachtet. Das ist unvorstellbar, furchtbar. Ich habe mit meiner Frau gestern auch, ja, ich meine, die meisten Leute werden sich darüber unterhalten haben, weil es diese Tat einem so nahe kommt und weil sie auch wie so viele andere verhindert worden wäre, wenn diese Menschen nicht bei uns wären. Und die müssten nicht bei uns sein. Sie tragen unserem Land auch nicht Positives bei. Das ist ja das, was Kian und ich immer gesagt haben. Migration ist per se kein Problem, wenn diese Leute Menschen sind, die wirklich aktiv gebraucht sind, ja, nicht Lügengeschichten vom Staat, wichtige Fachkräfte, Universität von Damaskus, wir brauchen die. Nein, ich meine wirklich, wenn die gezeigt haben, hey, ich war in meinem Land bereits erfolgreich, ich habe es dort zum Ingenieur geschafft, ich habe dieses und diese Ausbildung abgeschlossen, ich bin ein Arzt, ich bin ein guter Arzt, ein Spezialist vielleicht, ein Hirnchirurg oder sonst irgendwas oder Krankenpfleger, die wir wirklich brauchen, die uns zuträglich sind, die Vita, also den Lebenslauf vorlegen können, dass wir dann sagen, herzlich willkommen, gerne nehmen wir dich auf, wenn du dich integrieren kannst, wenn du dich an die Regeln dieses Land halten kannst, wenn du akzeptierst, dass wir grundsätzlich eigentlich ein christliches Land sind. Wir haben Religionsfreiheit, aber jeder lebt seine Religion. Du versuchst nicht, deine Religion dominieren zu lassen, über Weihnachtsmärkte zu laufen, ja, und dann zu zeigen, dass du die anderen verhöhnst und diffamierst und klein machen möchtest. Wenn du dich daran halten kannst, dann nehmen wir dich gerne auf. Aber die ganzen Tausenden und Abertausenden Taugenichtse, nicht nur Taugenichtse, weil die taugen ja eigentlich zu nichts, sondern Leute, die uns aktiv schaden wollen, die mit ihrem Selbsthass eigentlich nur noch an den Selbsthass vieler Deutschen rankommen, die sich selber hassen und deswegen das alles akzeptieren und deswegen sagen, ja, egal, wir müssen, ewige Schuld, wir müssen das alles akzeptieren. Ja? Das ist, und das ist so furchtbar. Und ich sehe leider, Kian, da würde ich jetzt dich gerne fragen, ich sehe leider hier bei vielen dieser Kommentare, wir können mal weitere vorlesen, ich sehe, dass da sehr viel Kalkül dahinter, die sagen sich, okay, wir haben jetzt den 24. Januar, also genau weniger, in einem Monat minus einem Tag sind die Wahlen. Oh mein Gott, die eine Partei, Fakt, die AfD, die hat es schon seit 2015 vorausgesagt, die will die ganze Zeit was dagegen tun. Wir haben alle anderen, und zwar nehme ich da alle mit ein, auch die CDU, alle, immer gesagt, nein, Horrorstories, völlig übertrieben, Schwarzmalerei, nein, so kommt das alles nicht. Völlig, die Rechtspopulisten, die spinnen doch, so wird es niemals kommen. Und jetzt ist es so furchtbar, dass sie alle dastehen und oh Gott, wir sind alle so schockiert. Das ist für mich reines Kalkül, was aktuell läuft, um möglichst noch irgendwie Wählerstimmen zu sichern.
Ich kann das absolut nachvollziehen, Philipp. Ich glaube, so fühlen sich viele Leute in diesem Land. Sie fühlen sich verarscht. Nicht nur von der amtierenden Bundesregierung, sondern auch von den Oppositionsparteien, die dann sagen, ja jetzt, wenn ich dann gewählt werde, dann mache ich XY. Vorher haben wir es nicht gemacht, vorher haben wir es nicht eingebracht, aber dann machen wir es. Und klar, wenn so eine Situation sich häuft, und das muss man ja ganz klar sagen, die Situation hat sich jetzt so weit gehäuft, dass so viele Vorfälle passiert sind, dass man wirklich sagen kann, der Kragen ist geplatzt und der sollte auch bei jedem geplatzt sein. Das heißt, ich will das ein bisschen optimistischer sehen. Wenn man das ernst meint, kann man trotzdem jetzt schon, bevor man gewählt wird, theoretisch im Bundestag parlamentarische Initiativen ergreifen. Das heißt, man kann zum Beispiel, bevor man jetzt gewählt wird, auch schon sagen, das ist unser Gesetzesentwurf oder den bringen wir jetzt im Parlament ein, auch wenn man nicht die Mehrheit hat, auch wenn man nicht in der Regierung sitzt. Man kann diese Anträge ja jetzt schon formulieren und sie jetzt schon präsentieren und sagen, hey, da ist es, wir machen das oder sagen das nicht nur, damit wir gewählt werden, sondern wir haben es wirklich vor und sobald wir gewählt werden, setzen wir es um, sollten wir die Mehrheit haben.
Es gibt ja den alten Spruch, mitgefangen, mitgehangen oder mitgehangen, mitgefangen. Wenn du eine Person eines Parteikaders bist und du sprichst jetzt hier voller Bestürzung und das ist alles so furchtbar. Ja, wir können es uns ja gerade mal ein bisschen durchlesen, was sie hier alles zu sagen haben. Beispielsweise Hier der Innenexperte Stefan Heck von der CDU. Wir müssen Straftäter auch nach Afghanistan abschieben. Es darf jetzt keine Ausreden mehr geben. Das Maß ist voll. War das Maß in Magdeburg nicht schon voll? War das Maß, okay, ich kenne die ganzen Städte nicht mehr, wo damals der eine, wo wir das Video gesehen haben, wo er sie abgestochen hat auf diesem einen Platz. Weißt du noch, wo das war? Du weißt, der Täter auch, der langbärtige.
Ich weiß den Städtenamen auch nicht mehr, weil es einfach so viel passiert.
Ja, es ist, ich weiß die Städte auch nicht mehr. Es ist einfach, und es passiert ja noch viel, viel öfters. Wir erfahren es gar nicht. Wir reden von Dutzenden Malen jeden Tag. Die Leute können sich das gar nicht vorstellen. Es passiert Dutzende Male jeden Tag, laut Polizeistatistik. Und jetzt, kurz vor der Wahl, jetzt ist das Maß voll, jetzt haben wir genug, jetzt werden wir Veränderungen hervorbringen. Ja? Wie heißt der Spruch? Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, und wenn er doch die Wahrheit spricht. Ja, aber was ist dann mit Leuten, die 100-mal, 1000-mal gelogen haben vorher? Glaubt man denen dann jetzt plötzlich? Und damit habe ich so meine Probleme. Und wenn ich das jetzt, ich lese mal weiter. Fraktionsvorsitzende Andrea Lindholz, CSU. Die Tat ist einfach nur entsetzlich. Sie trifft mich tief ins Mark. Die illegale Zuwanderung ist zu einem riesigen Sicherheitsproblem geworden. Ach, jetzt plötzlich, ja. Das muss jetzt endlich ein Ende haben. Der Stopp der illegalen Migration wird eine der dringendsten Aufgaben der neuen Bundesregierung sein. Okay, also die CDU positioniert sich jetzt ganz vorne und sagt, wir werden es jetzt ändern. Darf ich euch bitte alle daran erinnern, wer diese Tore, diese riesigen Fluttore nach Deutschland rein überhaupt geöffnet hat? Es war unser aller Mutti Angela Merkel, ja, die gesagt hat, wir schaffen das, alle halten jetzt ihren Mund, die damit ein Problem haben. Wir schaffen das. Jeder wurde diffamiert, der auf die Straße gegangen ist und gesagt hat, nein, wir haben Angst um unsere Familien. Wir haben Angst um unsere Zukunft. Wir wollen keine Massenmigration, und zwar unkontrolliert. Und mit unkontrolliert ist gemeint, dass dort meistens Männer, ihr erinnert euch, in den allermeisten Fällen Männer, die sind aus dem Krieg geflohen, und scheinbar lassen die ihre Frauen und ihre Kinder im Krieg zurück. So läuft das also. Interessant. Okay. Dann sind diese ganzen Hunderttausenden, jetzt sind es ja Millionen von Männern gekommen, haben ihre Ausweise in den meisten Fällen weggeschmissen, und nicht, dass dann der Staat sagt, Ausweis weggeschmissen, du kannst sie nicht ausweisen, tschüss, weg, umdrehen. Nein, man hat gesagt, wir müssen sie alle aufnehmen. Nicht nur, dass wir sie alle aufnehmen, wir holen mit riesigen Pull-Faktoren, also Pull ziehen, wir bieten so viel monetäre Anreize, dass die alle auch kommen wollen. So, und dann erinnere ich an Silvester 2015 vor einem christlichen Wahrzeichen in Köln, der Kölner Dom. Dort haben wir hunderte Missbrauchsfälle. Wir erinnern uns noch ganz genau die Schlagzeile damals. Ficky, Ficky, einer der ersten Worte, die sie gelernt haben dort. Ja, also sie kommen hierher und das Erste, was sie interessiert, ist Ficky, Ficky mit deutschen Frauen. Dann gibt es dort überall Missbrauchsfälle, und auch die Symbolik dieser ganzen jungen Männer, die am Wahrzeichen des Christentums stehen und es verhöhnen, indem sie genau dort unsere Frauen belästigen. Was hat man gemacht in der Politik? Oh nein, vorsichtig, eine Armlänge Abstand. Ihr erinnert euch noch, ja? Eine Armlänge Abstand. Jeder, der was gesagt hat, was war der sofort? Rechtspopulist, der soll ruhig sein, der spaltet uns nur. So, jetzt haben wir 10 Jahre später ein völlig gespaltenes Land. Wir haben 10 Jahre später Woche für Woche neue Anschläge, neue Morde, neue Schändungen. Und jetzt kommen sie, weil in 3 Wochen Wahl ist, und sagen, das Maß ist voll. Wenn ihr mich fragt nach der Glaubwürdigkeit der Leute, die jetzt sagen, wir werden es jetzt verändern und jetzt ist das Maß voll, jetzt, nachdem es 500 Mal passiert ist, ich glaube denen kein Wort. Aber Kian, sag du mir gerne mal, wie du das aktuell siehst, die politischen Reaktionen.
Also pass auf, ich bin da vielleicht einfach ein bisschen noch optimistischer, vielleicht liegt's an meinem Alter, vielleicht liege ich falsch, aber ich glaube, beispielsweise jetzt, wenn wir bei der CDU bleiben, es hat sich ja einiges getan in der Partei, seitdem Angela Merkel das damals umgesetzt hat. Und nicht nur das, damals, als es umgesetzt wurde, gab es ja den Präzedenzfall in dem Sinne ja noch nicht, dass man und jeder, der irgendwie rational denken kann, wirklich sieht, was im Land passiert und sagt, okay, nein, das macht alles keinen Sinn, sondern damals waren die Leute halt einfach eher noch dem Ganzen positiv eingestimmt, und klar hätte man das denken können und hätte man es erwarten können, aber worauf ich hinaus will, ist, dass man jetzt ja wirklich nicht mehr, wenn man rational denkt, irgendwie diese Politik noch weiter so dulden kann, auch in einer CDU. Und deswegen will ich da und gehe ich da mal jetzt optimistisch davon aus, okay, eine CDU und auch Friedrich Merz, der jetzt ja diesen Fünf-Punkte-Plan angebracht hat, der meint das ernst. Lass uns mal kurz davon ausgehen, weil wir müssen ein weiteres Gedankenexperiment danach ausführen, ob das denn so überhaupt umsetzbar ist, weil die CDU wird ja nicht eine vollständige Mehrheit alleine haben, sondern aktuell, ich glaube, ungefähr 28-29%. Sie müssen auf jeden Fall mit irgendwem koalieren. Und wenn sie das so umsetzen wollen, wie Friedrich Merz angekündigt hat, falls er Kanzler wird am ersten Tag, dann müssten sie ja Unterstützung haben innerhalb ihrer Koalition. Genau dafür. Und deswegen, also einmal der Fünf-Punkte-Plan von Merz. Also erster Punkt, Grenzen dicht an Tag 1 per richtigen Kompetenz. Hier, was Friedrich Merz dazu gesagt hat.
Erstens, ich werde im Fall meiner Wahl zum Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland am ersten Tag meiner Amtszeit das Bundesinnenministerium im Wege der Richtlinienkompetenz des Bundeskanzlers anweisen, die deutschen Staatsgrenzen zu allen unseren Nachbarn dauerhaft zu kontrollieren und ausnahmslos alle Versuche der illegalen Einreise zurückzuweisen.
So, dann der nächste Punkt. Die Bundespolizei soll Haftbefehle beantragen können. Hier auch, was Friedrich Merz dazu gesagt hat.
Zweitens, die Bundespolizei muss endlich das Recht erhalten, Haftbefehle zu beantragen. Einen dahingehenden Antrag werden wir noch in der nächsten Woche in den Deutschen Bundestag einbringen.
Dazu sagt er sogar, dass sie dazu einen Antrag in der nächsten Woche schon im Deutschen Bundestag einbringen werden, was ich persönlich schon mal gut finde. Dann der nächste Punkt. Ausreisepflichtige kommen in Abschiebehaft unbegrenzt.
Drittens, ausreisepflichtige Personen, die aufgegriffen werden, dürfen nicht mehr auf freien Fuß gesetzt werden. Sie müssen in Ausreisegewahrsam oder in Ausreisehaft genommen und so schnell wie möglich abgeschoben werden.
Punkt 4. Die Bundespolizei soll abschieben dürfen. Das war bisher Ländersache. Hier Friedrich Merz Worte dazu.
Viertens. Der Bund muss auch über die Bundespolizei einen eigenen größeren Beitrag zur Abschiebung ausreisepflichtiger Personen übernehmen. Der Bund darf diese Aufgabe den Ländern nicht länger allein überlassen. Abschiebungen und Rückführungen müssen ab sofort täglich stattfinden. Und die Zahl muss endlich größer werden als die Zahl der immer noch täglich illegal Einreisenden.
Und der letzte Punkt, Straftäter und Gefährder kommen unbefristet in Abschiebehaft. Das habe ich vorhin irrtümlicherweise schon gesagt, aber er hat es am Ende noch einmal spezifisch erwähnt, dass eben dann nicht so etwas passieren kann, dass man in Abschiebehaft kommt, der Antrag nicht durchgeht. Und dann am Ende kommt die Person einfach wieder frei. Hier Merz Worte dazu.
Und schließlich fünftens, wir werden unter meiner Führung das Aufenthaltsrecht so ändern, dass jeder ausreisepflichtige Straftäter und Gefährder in zeitlich unbefristeten Ausreisearrest genommen werden kann, bis er die ihm mögliche freiwillige Ausreise antritt oder die zwangsweise Abschiebung gelingt. Für genau solche Täter wie den gestrigen Täter von Aschaffenburg wäre ein solcher Arrest schon längst möglich und auch erforderlich gewesen.
So, und jetzt final das, was er ganz am Ende noch gesagt hat, was hier halt eben relevant ist, ist, dass er sagt, dass es dazu keine Kompromisse mehr geben kann. Und er hat dann speziell nochmal auf die Frage geantwortet, ja, das stimmt ja jetzt aber nicht beispielsweise mit dem Programm der Grünen überein, weil die würden sowas wahrscheinlich nicht mitmachen, aber sie würden ja theoretisch keine Koalition mit denen ausschließen, hat er gesagt, mir egal, wer mit mir diesen Weg geht, ich gehe keinen anderen. Und das sind ja schon sehr, sehr harte Worte. Aber, und jetzt kommt eben der Punkt, gleichzeitig hat und will ja die CDU den Weg nicht beispielsweise mit der AfD gehen, die ja auch die gleichen Punkte vertritt.
Und zwar schon immer.
Und ungefähr 20% hat, also mit der AfD wäre da die Mehrheit möglich und da wäre auch dieser Weg möglich. Aber mit der AfD wollen sie den Weg nicht gehen, sondern sie wollen eher den Weg, weiß ich nicht, mit der SPD, mit den Grünen oder mit der FDP wählen. Und was ich jetzt zum Beispiel jetzt einfach mal als jemand, der ganz neutral an das Ding rangehen will, ich habe einfach mal eine KI gefragt, hier Perplexity, was waren denn die politischen Reaktionen von den verschiedenen Parteien zu der Situation? Haltet euch fest. Bundesregierung. Olaf Scholz kritisierte bayerische Behörden und sprach von Vollzugsdefiziten. Also Olaf Scholz, der Bundeskanzler, schiebt die Verantwortung auf Bayern. Okay, alles klar. Das ist die Stellung der SPD. Die Innenministerin Faeser die müsste eigentlich zurücktreten in Reaktion, hat sie nicht. Okay, gut. Die CDU-CSU haben wir gerade vorgelesen, die fordern 5 Punkte, wollen sie aber erst dann direkt am ersten Tag, wo sie gewählt werden, umsetzen.
Klar.
Die AfD, die fordert das ja sowieso schon lange. Jetzt wird's interessant. Die Grünen warnten vor Populismus, vor schneller Stigmatisierung und betonten die Notwendigkeit einer sorgfältigen Aufarbeitung. Wenn man das alleine schon liest, Philipp, glaubst du, und das, da frage ich wirklich die Leute, glaubt ihr allen Ernstes, dass die Grünen als auch die SPD, weil die SPD und die Grünen sich mittlerweile so sehr mit ihren Punkten übereinstimmen, das ist schon absurd. Die könnten die Parteien eigentlich mergen. Eigentlich könnten sie das neue Bündnis Rot-Grün, SPD-Grün sein, bei dem, was die jetzt in den letzten 4 Jahren zusammen gemacht haben. Meinst du, dass die bei dem 5-Punkte-Plan von Friedrich Merz am ersten Tag mitmachen würden?
Nee, also erstens mal korrekt mit dem Mergen, also mit dem Zusammentun. Das, man könnte sie auch die Melonen, Wassermelonenpartei nennen, außen grün, innen rot. Das hat ja damals schon jemand gesagt. Ich glaube, wenn man das liest, und ich habe das ja schon oft gesagt, die vorherrschende, das stärkste Gefühl bei den Grünen selbst, das prägendste, das sie definiert, ist tiefer Hass und Verachtung auf unser Land. Und ihr wisst, ich sage selbst immer, dieses Hasshetze, diese dummen Schlagworte, die sind wirklich dumm, weil sie für alles eingesetzt werden, aber da lege ich mich fest. Das ist tiefe, in sich liegende, verwurzelte Verachtung für alles, was uns als Deutsche in unserer Kultur ausmacht, in unserem Schaffen ausmacht, in unserem Wesen ausmacht. All das versuchen sie auszuradieren mit ihrer ganzen Kraft. Und vieles davon ist ihnen auch schon gelungen. Schau dir an, wie wir jetzt dastehen. Schau dir an, wie wehr und hilflos wir auch sind. Wir stehen einfach nur noch da. Oh mein Gott, bitte, hoffentlich kommt einer und rettet uns, ja. Es wird niemand kommen und uns retten, wenn wir es nicht selber machen. Und diese Verachtung, das Krasse ist, du siehst, die ist auch in einem Teil der Bevölkerung tief verwurzelt. Deswegen bekommen diese Parteien, für mich ist ja immer, wenn es heißt, ja, die bekommen nur noch wenig Stimmen. Nein, die Frage ist doch, wer ist immer noch so geisteskrank und wählt die? Denkt überhaupt nur eine Sekunde daran, denen eine Stimme zu geben. Das muss bedeuten, dass du dich identifizierst mit dieser tiefen Verachtung für alles, was deutsch ist. Dass du selber sagst, es muss weg, ich hasse mich selbst. Das sind ja wie so Leute, die sich selbst als weiße Menschen hassen, weil sie sagen, wir sind so furchtbar gewesen, wir haben alle unterdrückt, wir müssen uns selber abschaffen. Ja? Es gibt ja genügend Leute, die so denken. Das ist einfach Fakt, damit müssen wir uns auseinandersetzen. Und was der Kian da vorliest, keinerlei Erwähnung für die Opfer. Die Opfer sind denen grundsätzlich scheißegal, das interessiert sie nicht. Es geht nur darum, ihren Klassenfeind, die Rechten, die dürfen da nicht davon profitieren. Bloß nicht. Tut alles. Sofort Demo gegen rechts. Das ist alles, was interessiert.
Also die Opfer werden schon erwähnt. Es wird halt immer gesagt, mein Beileid gilt den Familien der Betroffenen. Im gleichen monotonen Ton. Und alle sind betroffen, empört, erschrocken auf Twitter. Oder vielleicht noch in einer Rede. Und dann war's das. Und dann ist das nächste Thema. Und also, um das nochmal zusammenzufassen, worauf ich jetzt hinaus wollte. Selbst wenn man, und da, ich bin da eher optimistisch, und ich sage beispielsweise die Rede, die wir jetzt hier von Merz gesehen haben, wir können auch nochmal kurz, ganz kurz das Ende einblenden, weil ich finde das Ende am interessantesten, wo er halt nochmal ganz klar gefragt wird, hey, wie sieht's aus mit der Brandmauer, wie sieht's aus mit den Grünen und so weiter, hier mal die 28 Sekunden am Ende eingeblendet.
Herr Merz, ich würde gerne fragen, das sind alles Pläne, die sich mit den Grünen so absolut nicht machen lassen. Ist das de facto die endgültige Absage an eine Koalition mit den Grünen?
Mir ist es völlig gleichgültig, wer diesen Weg politisch mitgeht. Ich sage nur, ich gehe keinen anderen. Und wer ihn mit mir gehen will, muss sich nach diesen 5 Punkten richten. Kompromisse sind zu diesen Themen nicht mehr möglich.
Aber das Problem ist ja, selbst wenn die das ernst meinen und selbst wenn sie diesen Weg gehen wollen, können sie und werden sie diesen Weg einfach nicht mit der SPD und den Grünen gehen können. Weil beide Parteien, vor allem die Grünen eben, die ja absolut wirklich, also das Statement von Robert Habeck ist wirklich so hart lächerlich, dass es nicht mehr klar geht. Aber von der SPD, da hat ja, wie gesagt, Scholz kritisiert die bayerischen Behörden, Nancy Faeser weist die Kritik ab. Sie ist die Innenministerin, aber sie weist die Kritik von Bayern an sie ab und sagt, nee, In Bayern wurden Fehler gemacht. Hier auch nochmal der Weltartikel dazu. Zitat: Es gibt offensichtlich Vollzugsdefizite, insbesondere in diesem Fall bei den bayerischen Behörden, die ein großes Problem sind. Das waren die Worte von Olaf Scholz. Und Nancy Faeser, die hat die Kritik aus Bayern am Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zurückgewiesen und sagt: Offenbar sind in Bayern einige Dinge schiefgelaufen. Deswegen finde ich die Reaktion der Bayern befremdlich. Also die Person, die eigentlich mit am meisten auf ihrem Tagesprogramm das zu stehen hat, schiebt die Schuld weg, was ja hier das ist, was halt die SPD anscheinend am besten kann. Die Grünen, Robert Habeck, kritisiert auch indirekt die bayerische Landesregierung. Zitat: Die zuständigen Behörden in Bayern müssen jetzt unverzüglich aufklären, wie es zu der Tat kommen konnte. Ja, wie konnte es zu der Tat nur kommen? Der mutmaßliche Täter war offenbar vollziehbar ausreisepflichtig. Und Robert Habeck, so wie wir es gewohnt sind, fordert Folgendes: sachliche Diskussion, und natürlich warnt er vor populistischen Forderungen, die das nur ausnutzen. Oh mein Gott, wenn ich das alleine schon wieder lese und höre, Philipp. Aber gut.
Ja, ja. Aber ich sag dir, in der Kommune in Hamburg oder in Leipzig, da ist das ein schöner Mann, der schöne Mann mit den schönen Haaren, und der ist, der meint es wirklich gut mit uns. Es gibt wirklich viele Menschen. Es sind nicht so wenige. Es werden zwar insgesamt weniger, weil sie werden durch die Realität einfach rausgerissen aus ihren Tagträumen, in denen sie sich baden, ihre grenzenlose Naivität. Bei uns ist die grenzenlose Einwanderung so groß wie die grenzenlose Naivität der Bürger. Aber es gibt halt auch so viele, wenn ich mich frage, wie kannst du jetzt nach wie vor noch immer noch sagen, okay, gut, wir lasst uns jetzt bloß nicht spalten, eine Armlänge Abstand, bloß keine Vorurteile, wenn es immer wieder die gleichen sind, bloß keine Vorurteile, das sind alles Einzelfälle, auch daran erinnern wir uns, tausendfach gefallen, die Einzelfälle, jetzt sagt es keiner mehr, weil es so lächerlich geworden ist, von Einzelfällen zu sprechen, ja, deswegen ich möchte noch eine Sache sagen, Kian. Vor ein wenigen Wochen hat ein Friedrich Merz noch Wahlkampf betrieben mit Angela Merkel, deren Erbe er jetzt beenden möchte. Angela Merkel, die diese Zustände überhaupt erst möglich gemacht hat, nicht die Ampelregierung. Die Ampelregierung hat es jetzt noch in viel krasserem Maße, macht sie es weiter, aber Angela Merkel hat die Tore geöffnet. Angela Merkel, die ja jetzt mit uns, ja, wir sind ja mit unserem Buch an den Start gegangen. Angela Merkel ist mit ihrem Buch an den Start gegangen. Und Angela Merkel hat ihr Buch Freiheit genannt. Welche Freiheit? Die Freiheit, die sie uns allen genommen hat. Meint sie die etwa? Weil es ist sicher keine Freiheit, die sie lebt oder gegeben hat in diesem Land. Uns ist die Freiheit, hier unbesorgt leben zu können, genommen worden in diesem Land. Deswegen, es ist zutiefst zynisch. Erstens mal, dass dieses Buch überhaupt es geschafft hat, in die Top 10 reinzukommen, ist für mich völlig unverständlich. Was willst du dir da durchlesen? Ich verstehe es nicht. Freiheit? Die Lügengeschichten, die dir erzählt werden? Schau dir an, was passiert ist mit diesem Land seit 2015. Es wird so viele Jugendliche geben, die lernen das gar nicht mehr kennen. Das Land, das ich noch kennengelernt habe, Kian, du auch noch in Teilen, wo du einfach abends weggehen konntest, wo auch Kinder mit ihrem Schulranzen noch ganz normal in der Stadt rumlaufen konnten nach der Schule. Würde ich jetzt nicht mehr machen, wenn ich noch in Deutschland leben würde. Ich glaube, jetzt ist auch den letzten Leuten klar, warum ich gegangen bin. Ja, da gab es ja auch immer wieder Kritik. Oh, der verzieht sich hier aus Deutschland. Gott sei Dank habe ich das gemacht. Ja, sorry, dass ich mich hier so aufrege, aber
Philipp, ich stimme dir zu, man muss halt aber fairerweise sagen, es war ja nicht nur Angela Merkel, sondern damals gab es die Koalition 2015, wo eben im Oktober im Bundestag dieses Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz eingebracht wurde. Die große Koalition, das war CDU, CSU und, haltet euch fest, SPD. Und die müssen ja alle zusammen dafür abstimmen. Und damals, ich habe es jetzt nochmal rausgesucht, in der namentlichen Abstimmung stimmten 475 Abgeordnete für das Gesetz, 68 dagegen und 56 enthielten sich. Und jetzt ist es interessant, beispielsweise die Grünen haben damals die Bedeutung von Integration betont und lehnten die Einstufung weiterer Länder als sichere Herkunftsstaaten ab. Also Nur um das kurz festzuhalten, was heißt das, wenn man einen sicheren Herkunftsstaat hat? Naja, dass du halt in diese Länder dann die Leute zurückschicken kannst, oder, Philipp?
Bedeutet aber vielmehr, Kian, dass du es nicht kannst. Ja? Was sie damit gemacht haben, deswegen spreche ich auch von vorsätzlicher Zerstörung dieses Landes. Was sie gemacht haben ist, diese ganzen Länder, sie werden ja alle destabilisiert, weil we are bringing democracy, ja, denen wird die Demokratie gebracht und nachher weiß man nicht mal mehr, wer da gerade an der Macht ist, weil unterschiedliche Rebellengruppen sich ständig miteinander bekämpfen. Also man destabilisiert sie, dann nutzt man es aus, um ihre Rohstoffe rauszunehmen, um Kontrolle darüber zu bekommen. So, diese ganzen Länder, ob Libyen, Syrien, Afghanistan, Irak, you name it, die sind ja alle potenziell immer wieder Kriegsgebiete und die haben jetzt ein Gesetz erlassen, dass sie dann sagen, ja gut, da können wir nicht mehr abschieben. Nee, geht nicht, sorry. Das ist quasi für die Vergewaltiger und die Mörder. Oder ist es dann nicht sicher in ihren Herkunftsländern?
Nicht nur das. Die Grünen haben auch damals offene Einwanderungsgesellschaft gefordert. Das heißt, die Grünen setzen sich für eine offene Einwanderungsgesellschaft ein, lehnten eine Einschränkung des Asylrechts ab. Sie forderten sichere Fluchtwege und betonten die Bedeutung von Integration. Also, die haben sich da genauso damals für eingesetzt. Die haben genauso dafür damals abgestimmt. Die SPD genauso. Deswegen, ich persönlich will, also man kann nicht nur Angela Merkel die Schuld dafür geben. Klar, sie hat das eingebracht, sie hat das gepusht. Und deswegen habe ich ja gesagt, die jetzt in der Macht sind, die könnten ja in ihren Rollen andere Dinge, die jetzt dagegen wären, für die Sicherheit des Landes pushen. Aber das nicht zu machen, ist halt eine aktive Entscheidung dagegen. Und damit hat man dann nicht nur Verantwortung für die Situation, weil man sitzt seit 3 Jahren oder 4 Jahren in diesem Büro und kümmert sich halt nicht ausreichend darum, sondern meiner Meinung nach ist dann das Blut dieses 2-jährigen Kindes auch an deiner Hand. Und der einzige Grund, warum man nicht zurücktritt, ist nicht, weil man nicht die Verantwortung übernehmen will, sondern man will nicht, dass öffentlich die Leute denken, durch den Rücktritt gesteht sich beispielsweise die SPD ein, dass sie den Fehler gemacht haben, weil dann könnten sie ja nicht neu gewählt werden. Und das sehe ich noch kritischer. Also diese Bereitschaft, keine Verantwortung zu nehmen in Deutschland und nicht dahinter zu stehen, das haben leider vor allem diese Parteien, die dann immer wieder ablenken und dann sagen, ja, lass uns das ja mal einfach aufarbeiten. So wie all die anderen Dinge in Vergangenheit nicht wirklich aufgearbeitet werden und einfach unter den Teppich gekehrt werden, wie beispielsweise, wir erinnern uns, wer hat damals die Nord Stream Pipeline gesprengt? Wer hat dafür gesorgt, dass die Energieversorgung in Deutschland so kritisch wurde, so teuer wurde, die einzelnen Leben der Menschen teurer wurden dadurch, Unternehmen dadurch wirtschaftlich massive Nachteile hatten? Das war ja auch ein großer Teil, der dazu beigetragen hat, warum, würde ich sagen, Deutschland so kein Wirtschaftswachstum hatte im Vergleich zu anderen G7 oder G20 Nationen. Ah, ja, das wurde auch nie aufgearbeitet. Aber auch da haben damals dieselben Parteien gesagt, ja, lass uns das doch erstmal aufarbeiten. Nutzt das jetzt nicht populistisch. Nur populistisch. Immer diese Begriffe, die rausgeworfen werden, wo es dann gefühlt nur darum geht, hey, lass uns das einfach mal beiseite schieben, unter den Teppich kehren, Verantwortung abweisen und so weiter und so fort. Am Ende des Tages, Philipp, ich finde, wir sollten hier zum Ende kommen. Es ist einfach nur bedrückend. Es ist bedrückend, auch wenn man nicht in Deutschland lebt, dass man einfach mitkriegt, dass das und dieser Zustand und dieses Land, was ich noch so in Erinnerung hatte, als ich noch ein Kind war, einfach, dass davon gefühlt nichts mehr übrig ist. Natürlich ist das eine Übertreibung in dem Sinne, weil die Straßen sind da, die Infrastruktur ist da, aber zum Sicherheitsgefühl trägt auch bei, dass so etwas, dass Kinder abgestochen werden, nicht einfach mal irgendwie alle 4 Wochen oder 8 Wochen oder da ist nochmal ein Verrückter hingegangen und da gab es einen Anschlag und da ist jemand mit einem Auto in den Weihnachtsmarkt gefahren, dass so etwas nicht einfach mal in den Schlagzeilen in den Medien ist. Und es sollte nicht in den Medien sein, weil es irgendwie nicht veröffentlicht wird, sondern weil es nicht passiert. Und das ist damals auch nicht in diesem Ausmaß passiert und das ist eindeutig. Und deswegen, ich hoffe, dass diejenigen, die sich dafür einsetzen wollen, auch in Form von Handlungen, nicht nur Worten, hier aktiv werden und ihre Absichten so zeigen. Und ich hoffe, dass die Menschen, die in diesem Land dann, und jeder sollte wählen, dann am Ende wählen gehen, auch bedenken, dass sie mit ihren Wahlen auch irgendwo eine Teilverantwortung tragen, weil diese Positionen der Parteien eben auch in diesen Hinsichten wichtig sind und man nicht nur beispielsweise aus Sympathie irgendwen wählen sollte, sondern sich anschauen sollte, hey, was hat der in Vergangenheit gemacht? Habe ich Bock darauf, dass jetzt hier weiter offene Einwanderungsgesellschaft und sonst was? Oder will ich lieber einfach eine sichere Gesellschaft, die wirtschaftlich auch wieder am Start ist, bei der Leute nicht mehr auswandern müssen, weil sie das Gefühl haben, sie fühlen sich in ihrem eigenen Land fremd oder haben nicht mehr die Werte, die das Land damals hatte. Das sind halt alles Dinge, die man dann bedenken muss bei den nächsten Wahlen. Und ja, was hast du noch abschließend zu sagen, Philipp?
Ich glaube, auch wenn das vielleicht jetzt populistisch klingt, aber es ist es für viele Leute nicht mehr, sondern es ist bittere Realität. Ich möchte es bewusst so drastisch sagen, wählt um euer Leben. Ja, darum geht es in der nächsten Wahl. Wählt um euer Leben. Wenn ihr wollt, dass in diesem Land man in Zukunft, und das wird lange dauern, machen wir uns da gar keine Illusionen, und es wird noch viele, viele Aschaffenburgs geben. Das garantiere ich euch, dass die sicherste Wette der Welt ist, dass es in Deutschland noch viele Magdeburgs, viele Aschaffenburgs geben wird. Denn auch angenommen, was sie sowieso nicht tun werden, also auf jeden Fall nicht die Parteien, die jetzt gerade an der Macht sind, die es will, ja gut, die sind ja die Bösen, die Rechtsradikalen. Angenommen, kein einziger Migrant kommt mehr in dieses Land rein, dann bedeutet das nicht, dass es sicher ist. Denn wir haben Hunderttausende gefährliche, hochkriminelle Menschen in unserem Land, die müssten raus, aber das traut sich ja fast keiner anzufassen. Traut sich schon eine Partei, müsst ihr alle selber wissen, was ihr wählt. Wählt um euer Leben, Leute. Macht euch wirklich Gedanken, ob das ein Land ist, in dem ihr in diesem Zustand eure Kinder aufwachsen lassen wollt oder nicht. So, damit ist, denke ich, alles gesagt. Ich wünsche euch jetzt allen ein wunderschönes Wochenende. Macht's gut. Geht raus an die Natur, in die frische Luft und atmet mal wieder richtig durch. Kian, dir auch schönes Wochenende. Bis bald.
Bis dann. Ciao.